Deutsch und Französisch, das sind die beiden Sprachen, in denen die Autorin Anne Weber zu Hause ist. Ihre ersten Romane schrieb sie auf Französisch und übersetzte sie danach ins Deutsche. Seit einigen Jahren macht sie es umgekehrt. Auch als literarische Übersetzerin arbeitet Anne Weber in beide Richtungen, vom Deutschen ins Französische und vom Französischen ins Deutsche. Auf die Welt gekommen sind sie, Anne Weber, in Offenbach. 1964 war das und seit 35 Jahren leben sie in Paris. Und da sind wir jetzt auch für diese SWR2-Zeitgenossensendung in Paris im 19. Arrondissement bei Anne Weber zu Hause. Vielen Dank für die Einladung erstmal.
Danke Ihnen.
Als Sie damals, also jetzt geht die Reise zurück, die Zeitreise, 1983 nach Paris gegangen sind, war das ganz klassisch als Au-pair-Mädchen? Ja?
So war es,
ja. Wie schnell war Ihnen da eigentlich klar, dass Sie bleiben würden?
Nicht so schnell, naja, also vielleicht nach einem halben Jahr war mein Bedürfnis oder meine Lust zu bleiben, war schon sehr groß. Aber dass das dann auch klappen würde und jedenfalls irgendwann war mir klar, dass ich eigentlich doch lieber hier bleiben würde.
Was gefällt Ihnen an Paris, am Leben in Frankreich?
Also das, was mir damals gefiel, ist nicht mehr, glaube ich, ganz das, was mir heute gefällt. Manches sicherlich schon. Damals aber zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass ich stundenlang zum Beispiel Metro gefahren bin, einfach weil ich das Metrofahren so erstaunlich fand und weil man da so viele verschiedenartige Menschen sah und wie die sich gaben und angezogen waren und was man da alles erleben konnte. Und heute ist natürlich inzwischen, nach so vielen Jahren oder Jahrzehnten gar in der Stadt, versucht man so manchmal das Metrofahren lieber zu vermeiden und sich irgendwie anders zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder sonst wie zu bewegen, weil die Metro oft völlig überfüllt ist und weil es nicht mehr so wahnsinnig anziehend und schön dort unten für mich ist, wie es mal war.
Wie es war, als Sie damals aus der deutschen Provinz in die Weltstadt Paris gekommen sind.
Richtig, ja.
Studiert haben Sie in Paris dann Literaturwissenschaft und Komparatistik. Hatten Sie da eigentlich schon im Kopf, selbst zu schreiben?
Da schrieb ich schon selbst. Ich habe angefangen zu schreiben als Jugendliche, vielleicht schon mit 13, 14, 15 auf jeden Fall. Und zwar Gedichte. Und ganz lange habe ich Gedichte geschrieben, die ich aber nicht oder kaum jemandem gezeigt habe, Gott sei Dank, und die auch sicherlich ganz schlechte Gedichte waren. Und das Literaturstudium hatte nicht direkt mit dem Schreiben zu tun. Es war das Studium französischer Literatur, Lettres modernes heißt das in Frankreich, wobei die moderne Literatur in Frankreich schon mit dem 12. Jahrhundert beginnt. Also das unterscheidet sich von Lettres classiques mit Griechisch und Latein. Also diese moderne Literatur, die beinhaltete ja auch ein Sprachstudium, nicht nur das Studium des Altfranzösischen, sondern auch Linguistik und was man halt als Literaturstudent, Literaturwissenschaftsstudent so noch lernt. Allerdings war es in meinem Fall wirklich auch mehr ein Sprachstudium im Sinne ein Fremdsprachenstudium, weil mein Französisch wirklich noch nicht so gut war, dass ich das eigentlich alles hätte verstehen können. Also ich habe es da zwar dann trotzdem irgendwie bewältigt, aber es war schwierig.
Ja, und jetzt kann man sagen, beherrschen Sie das Französische wirklich sehr, sehr gut, so gut wie das Deutsche. Sie übersetzen in beide Richtungen. Ist Französisch jetzt so die Sprache des Alltags oder ist es mehr geworden?
Also erstmal versuche ich immer das Wort beherrschen zu vermeiden, wenn es um Sprache geht und eigentlich auch sonst, weil ich auch denke, dass eine Sprache nicht etwas ist, was wirklich beherrscht werden kann, weil es einfach ein so weites Feld ist und eine Fremdsprache sowieso immer fremd bleibt, auch nach diesen 35 Jahren. Im Grunde merke ich immer mehr meine Grenzen im Französischen. Ich merke allerdings auch immer mehr meine Grenzen im Deutschen, weil ich mich da natürlich auch sehr entfernt habe, dem Deutschen, der deutschen Sprache und dieses Land. Habe ich ja schon seit so vielen Jahren jetzt verlassen.
Und wie ist es mit dem Fremdsein in Frankreich, als Deutsche in Frankreich zu leben so lange? Fühlen Sie sich da immer noch als Deutsche?
Das kommt drauf an, eigentlich in den letzten Jahren immer mehr, vielleicht hat es auch zu tun mit dem einen Buch, was ich geschrieben habe, Ahnen. Da habe ich beim Schreiben auch gemerkt, wie deutsch ich eigentlich doch noch bin. Also auch wenn es mir niemand unbedingt mehr anmerkt beim Sprechen, ich glaube nicht, dass ich noch einen starken deutschen Akzent habe. Ich habe nur einen leichten Akzent sicherlich, aber der nicht unbedingt als Deutsch für mich ganz erfreulich, nicht unbedingt zu identifizieren ist. Aber einfach, ich merke in vielen Verhaltensweisen, in vielen grundlegenden Prägungen aus der Kindheit, die in meinem Fall Prägungen eines protestantischen Umfelds zum Beispiel sind. Und das ist, gut, in Frankreich gibt es auch ein paar Protestanten, aber das ist schon etwas, was einen von einem Großteil der Franzosen unterscheidet.
Naja, und Sie haben jetzt gerade schon dieses Ahnenbuch erwähnt. Deutsch sein im Ausland wahrscheinlich noch mehr als in Deutschland ist ja wahrscheinlich so oder so nie einfach oder selbstverständlich mit Blick auf die deutsche Vergangenheit. Und das ist ja auch, was Sie in diesem Zeitreisetagebuch in Ahnen auch thematisieren. So eine Zeitreise in die deutsche Vergangenheit, in Ihre Familiengeschichte. Es geht um Ihren Urgroßvater, Florenz Christian Rang. Aber eben nicht in Form eines historischen Romans, sondern Ihre Recherchen, Ihre Suche nach den Spuren dieses Urgroßvaters, das ist die Geschichte, die Sie erzählen. Und in diesem Zeitreisetagebuch auf der Suche nach dem Urgroßvater, da spielt ja auch Ihr Vater eine wichtige Rolle. Und auch ein Vorwurf, den er Ihnen da immer wieder macht, nämlich Sie wollten sich in die Familie einschreiben. Spielte das denn eine Rolle bei dieser Zeitreise für Sie, also dass Sie diese Familie väterlicherseits nicht so erlebt hatten, also dass Ihre Mutter Sie allein großgezogen hatte?
Das spielt sicherlich eine Rolle. Ich habe es deshalb auch erwähnt, habe davon auch erzählt in dem Buch, weil es mir erlaubt hat, eine viel größere Distanz einzunehmen zu meiner Familie väterlicherseits. Also es ist tatsächlich, wie Sie gesagt haben, die Geschichte meiner Annäherung an diesen Urgroßvater. Aber da es wie eine Reiseerzählung im Grunde geschrieben ist, diese Reise in die Vergangenheit zu der Person und in die Zeit hinein dieses Urgroßvaters. Bei einer Reise ist es ja so, dass man auch ein Dazwischen zu durchqueren hat. Also die Reise an sich wird ja erzählt, nicht das Ankommen. In diesem Fall gibt es auch nicht unbedingt ein Ankommen, wo man dann am Ziel angelangt ist. Aber dieses Dazwischen besteht auch aus den dazwischenliegenden Generationen und natürlich aus der meines Großvaters väterlicherseits und meines Vaters. Und in dieser Generationenfolge, irgendwo liegt darin die Zeit des Nationalsozialismus. Mein Urgroßvater ist 1924 gestorben, der ist davon nicht mehr betroffen. Aber danach geht es natürlich weiter. Und um davon auch etwas erzählen zu können, war es mir, glaube ich, ganz nützlich, durch diese uneheliche Herkunft, die unter anderem zur Folge hatte, dass ich meinen Großvater nie gekannt habe, war es mir ganz nützlich, eine Distanz zu dieser Familie und den Vorvätern zu haben.
Ich glaube auch, das Buch ist wahrscheinlich gerade deshalb auch so, ja, so interessant und so gut, weil es eben nicht so der klassische Nazi-Großvater-Roman ist. Davon gibt es ja einige, ist ja fast schon ein Genre in Deutschland. Die Nazi-Großväter, sie gehen einen Schritt zurück. Auch wenn der Nazi-Großvater auch vorkommt, geht es um den Urgroßvater und ja letztlich auch um mögliche Vorzeichen, Hinweise auf das, was dann kommt, auf den Nationalsozialismus. Und Florenz Christian Rang war ja nun auch Schriftsteller, Pfarrer. Meinen Sie, Sie haben dieses davor gefunden in Ihrem Urgroßvater?
Das wird Sie jetzt vielleicht erstaunen, aber eigentlich glaube ich, dass ich es nicht gefunden habe. Also ich kann nicht sagen, aha, da ist also der Punkt, woher das alles dann kam. Es gibt zwar diese eine Passage, die mich auch sehr schockiert hat, als ich sie gelesen habe in den Schriften meines Urgroßvaters, wo er tatsächlich mit anderen Pastoren zusammen eine Irrenanstalt besucht. Ein Arzt führt diese kleine Gruppe dort herum. Und er ist sehr schockiert von dem, was er da sieht, von dem Zustand natürlich auch dieser Menschen. Und er ist gleichzeitig auch in einer persönlichen geistigen Krise in dieser Zeit, wendet sich dann zu dem Arzt um und fragt ihn, warum vergiften Sie diese Menschen nicht? Und ich war schockiert, als ich diese Frage gelesen habe. Und natürlich habe ich sofort einen Zusammenhang gesehen zwischen diesem Satz und der Tatsache, dass diese Menschen ein paar Jahrzehnte später, er hat das ungefähr um das Jahr 1903, 1904 herum gesagt, aber dass diese Menschen ja tatsächlich vergiftet worden sind, ein paar Jahrzehnte später. Dann habe ich plötzlich wie so blitzartig diese Verbindungslinie gesehen und sehr kurz drauf kam mir aber zum Bewusstsein, dass das vielleicht doch nicht stimmen könnte und dass ich mir da gewissermaßen das, was ich von der Vergangenheit weiß, mir einen Streich spielt dabei. Also, dass er, dieser Urgroßvater, dass diesen Satz natürlich gesagt hat, ohne das Wissen, das ich von der späteren Geschichte habe jetzt. Und dass er das im Grunde gesagt hat auf eine ganz seltsam unschuldige, wenn Sie so wollen, Weise. Also er hat es zwar gesagt, aber ich behaupte jetzt im Nachhinein, vielleicht hat er es nicht so gemeint, wie wir es heute hören. Also er hat es sicher nicht so gemeint, denke ich. Er hat es vielleicht einfach auch dahin gesagt und vor allem hat er sicher nicht daran gedacht, dass Menschen systematisch und in Massen ermordet werden sollten. Jetzt kommt noch hinzu natürlich, dass diese die ganze Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts schon, dass diese Euthanasiefragen sehr in der Luft lagen, dass er da absolut nicht der Einzige ist, der sich diese Art von Fragen stellte.
Sie formulieren ja in dem Buch auch immer wieder ohnehin so eine Skepsis, die Sie jetzt ja auch beschreiben, also gegenüber dem, wenn man glaubt, etwas verstanden zu haben. Mhm. Das ist wie so ein basso continuo in diesem Buch. Dieses,
ja, dass man, was man glaubt, verstanden zu haben, eigentlich sofort wieder in Frage stellen muss. Und gerade in solchen geschichtlichen Zusammenhängen, weil man im Grunde, das ist etwas, was mich immer wieder beschäftigt auch, dass man im Grunde nie wissen kann, wie Menschen etwas damals gedacht oder geschrieben haben, was sie dabei sich gedacht haben, was sie gemeint haben. Wir können das zwar noch lesen und meinen, das zu verstehen, aber im Grunde verstehen wir es ja nicht mehr, so wie es gesagt und geschrieben wurde. Es ist uns im Grunde nicht mehr zugänglich. Also wir können zwar das versuchen, wir müssen sogar versuchen, es trotzdem zu verstehen und so weit wie möglich uns anzunähern an das, was wohl gemeint sein könnte, gemeint gewesen sein könnte. Aber wir können, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass wir es verstanden haben, weil da jetzt zum Beispiel in diesem Fall mehr als ein Jahrhundert zwischen mir und diesem Urgroßvater steht, wie eine Mauer oder wie ein gewaltiges Hindernis, was ich zu überwältigen hatte in dem Buch.
Das macht es aber dann wirklich grundsätzlich schwierig, Texte aus anderen Zeiten zu verstehen, zu übersetzen.
Ja. Und unter anderem darum ist das auch, glaube ich, so schwierig, weil die Sprache sich verändert. Und weil die Sprache sich zwar verändert, aber die Wörter, gut, es kommen immer wieder neue Wörter hinzu, aber viele Wörter bleiben natürlich dieselben. Wir verwenden dieselben Wörter weiterhin, aber die Bedeutung verschiebt sich oder verwandelt sich leicht im Laufe der Jahrzehnte. Zum Beispiel, also ich denke da immer an das Wort Frömmigkeit oder Glaube, der Glauben. Und ich habe immer das Gefühl, dass diese Art von Glauben, die auf meinen Urgroßvater gepasst hat, das Wort Glaube, das auf ihn gepasst hatte, das im Grunde überhaupt nicht mehr zu keinem Menschen, den ich jetzt kenne, auch zu den Gläubigen, die ich auch noch kenne, passen würde. Weil der Glaube mit einer Art von tiefem, tiefem, tiefem Ernst verbunden war, den ich heute in der Gesellschaft, auch bei den Gläubigen unter meinen Freunden, vermisse oder nicht mehr so wahrnehme, wie ich ihn aus diesen Schriften meines Urgroßvaters noch sprechen höre.
Das ist interessant. Mir ist bei der sprachlichen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit jetzt noch was eingefallen, was Sie ja auch im Buch thematisieren, wo es darum geht, wie Ihre persönliche Auseinandersetzung ist mit dem Nationalsozialismus. Da schreiben Sie, dass für Sie Jude lange ein unaussprechbares Wort war, dass es da sowas wie Sprachscham gab. Eine Sprachscham, die als diffuses, nicht genauer ergründetes Gefühl in mir lebte und noch immer lebt. Was hat es damit auf sich, mit diesem Gefühl der Sprachscham?
Das Gefühl der Sprachscham ist eines, was wohl durch den Nationalsozialismus über Deutschland gekommen ist und was seither nicht, glaube ich, aus der Sprache und aus den Menschen, aus den Deutschen wieder ganz verschwunden ist.
Anders als im Französischen, il est juif, sagt man total problemlos. Aber Jude geht einem nicht so leicht über die Lippen vielleicht.
Ja, das ist eine Erleichterung, wenn man ins Ausland geht, so wie ich und wie wir, dass die Last dieser deutschen Sprache mit ihrer Sprachscham, die man manchmal empfindet, von einem genommen wird und dass man bestimmte Sachen ganz leicht und problemlos, zum Beispiel juif, also Jude, auf Französisch aussprechen kann. Das Problem ist wie verschwunden plötzlich, nur weil man die Sprache gewechselt hat. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass ja nicht die Franzosen so viele Juden umgebracht haben, sondern die Deutschen. Und das alles in deutscher Sprache geschah. Wobei unter den Franzosen einige waren, die da mitgewirkt haben natürlich.
An einer anderen Stelle in dem Ahnenbuch, als Sie in Polen sind, da erwähnen Sie so, dass Sie immer froh sind, nicht als Deutsche aufzufallen. Hm. Ist es immer noch so? Ist es, meinen Sie, immer noch peinlich, im Ausland als Deutsche erkannt zu werden, Deutsche zu sein?
Ja, es ist mir nicht so wahnsinnig angenehm. Ich gehe lieber als Französin durch, gestehe ich. Und manchmal gelingt es mir auch. Aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Natürlich kommt es auch ein bisschen darauf an, in welches Land man reist. Und wenn man nach Polen reist, es gibt ja diese eine Stelle im Buch, wo ich dieses kurze Gespräch habe mit einem Polen, der kein Deutsch und kein Französisch spricht. Und ich sage ihm die paar polnischen Wörter, die ich so für diese Reise gelernt habe, nichts weiter Besonderes, eigentlich erlaubt, nichts, was erlauben würde, ein Gespräch zu führen, einfach Dziękuję, also guten Tag und danke und so. Ich sage so ein paar polnische Wörter und er sagt dann zurück auf Deutsch, verfluchte Schweine und stehen bleiben, Hände hoch. Also lauter Schimpfwörter, die auf die Polen damals wohl angewandt wurden. Und ja, dieses deutsche Gebell, was man aus Filmen auch kennt.
Also dieses ganze Deutschsein-Dilemma hat ja schon auch komische Seiten.
Das hat komische Seiten, aber auf die Dauer finde ich es auch wieder nicht so komisch, wenn man immer damit konfrontiert wird, mit diesem Bild, das, glaube ich, tatsächlich auch sehr viel weiter transportiert wird in Filmen, Fernsehfilmen.
Naja, aber wenn ich jetzt an den ersten Satz in Ahnen denke, dann führen Sie es ja schon auch ein bisschen fort, weil dieser erste Satz, der heißt ja, es fängt damit an, dass mein Passwort Panzerdivision ist.
Ja, das ist auch nicht erfunden. Das war in der Bibliothèque Nationale hier in Paris, wo ich angefangen habe, da zu recherchieren. Die haben auch eine sehr große deutsche Bibliothek. War tatsächlich mein Passwort Panzerdivision, also wie die Franzosen sagen, Panzerdivision. Und zwar, weil mich so mal jemand, ein Franzose, ein sehr charmanter Franzose, genannt hat. Und wir beide darüber lachen mussten. Er meinte wohl etwas Deutsches an mir, an meinem Charakter, wahrscheinlich etwas Bulldozerhaftes, wenig Delikates, worüber wir damals beide lachen mussten. Und ich hatte aus irgendwelchen Gründen dieses Wort als Passwort vor Jahren schon. Wenn man dann anfängt, über Polen und über die deutsche Vergangenheit zu recherchieren, ist es dann irgendwann gar nicht mehr besonders lustig. Es ist nicht lustig, aber es ist doch bezeichnend, dass man so tatsächlich genannt werden kann von jemandem, der es übrigens gut mit einem meint. Es war nicht als Schimpfwort gemeint, es war so eine Art ironisches Kosewort.
Ein ironisches Kosewort, das es in den ersten Satz dieses Buchs geschafft hat. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Also die ersten Sätze vor allem von Romanen natürlich. Da haben sich ja schon Generationen von Literaturwissenschaftlern dran abgearbeitet. Ist es bei Ihnen, wie wichtig ist Ihnen der erste Satz in einem Buch?
Ja, klar, der ist ungeheuer wichtig. Mindestens so wichtig wie der zweite Satz und der dritte. Alle Sätze eines Buches sind wichtig. Ja, aber klar, der erste Satz ist gleichzeitig auch, was den Leser schnappt oder nicht schnappt.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute aus Paris mit der Schriftstellerin und Übersetzerin Anne Weber. Es gibt ja ziemlich viele Deutsche, die in Frankreich und in Paris leben, auch einige Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Aber was Sie, Anne Weber, ja nun wirklich besonders macht, unter anderem, ist, dass Sie Ihren ersten Roman, überhaupt Ihre ersten Romane auf Französisch geschrieben haben. Warum eigentlich? Wie kam das?
Das kam so, wie gesagt, habe ich angefangen zu schreiben in Deutschland noch, als junges Mädchen, auf Deutsch natürlich. Andere Sprache hatte ich nicht. Und dann, als ich mit 18 nach Frankreich ging, habe ich weiter Deutsch geschrieben, meine schlechten Gedichte. Und irgendwann, nach ein paar Jahren Leben in Frankreich, waren die Wörter, die mir einfielen, wenn ich anfangen wollte, etwas zu notieren oder aufs Blatt zu bringen, waren französische Worte geworden. Und ja, so kam es, dass ich dann das erste Prosa-Manuskript, das ich je überhaupt geschrieben habe, tatsächlich zuerst auf Französisch geschrieben habe. Und für das zweite Prosa-Manuskript habe ich dann einen Verlag gefunden in Frankreich. Das war ja eigentlich logisch, es war ein französisches Manuskript. Und dieser Verlag, Le Seuil, hat es gedruckt. Und dann kam aber das Problem, dass meine Familie in Deutschland und meine Freunde das gar nicht lesen konnten und sich beschwert haben und neugierig waren und wissen wollten, was das für ein Buch ist, was da drin steht. Dann habe ich also eine deutsche Fassung geschrieben. Und für diese deutsche Fassung hat sich damals dann erfreulicherweise der Surkamp Verlag gefunden. Und seither mache ich es immer so, dass ich zwei Fassungen schreibe.
Ich habe irgendwo bei Ihnen mal, oder ich glaube, das war in einem Interview, den Satz gelesen: Mein Vertrauen in Übersetzer ist nicht grenzenlos. Nun sind Sie ja selbst Übersetzerin, aber liegt es auch daran, also woher kommt dieses Misstrauen gegenüber Übersetzern, dass Sie Ihre eigenen Texte auch selbst übertragen oder in der jeweils anderen Fassung nochmal schreiben?
Naja, mittlerweile, es würde mich schon mal interessieren, was ein anderer daraus machen würde, in diesen Sprachen, Deutsch und Französisch. Aber mein Vertrauen ist tatsächlich nicht grenzenlos, auch weil ich das Gefühl habe, mich selbst immer noch am besten zu verstehen. Das heißt, meine Art zu denken und zu formulieren und meine Art von Humor und meine Art von Ernst und all das, was ein Schreiben, ein Schriftsteller ausmacht. Und natürlich könnte ich einem Übersetzer Fragen beantworten. Ich stelle ja selbst auch Fragen an Autoren, wenn ich andere
Sie übersetzen ja selbst.
Und natürlich kann man sich dem annähern, was der andere an schriftstellerischer Persönlichkeit darstellt. Aber es ist doch nicht ganz dasselbe.
Und Sie übersetzen eben nun auch selbst, und zwar nicht irgendwelche Gebrauchstexte, Bedienungsanleitungen oder so, sondern literarische Texte von Autorinnen und Autoren, die auch im Original nicht unbedingt immer ganz einfach zu verstehen sind. Also Sibylle Levitscharow, Peter Handke, Marguerite Duras, Pierre Michon. Und die Unterschiede zwischen diesen beiden Sprachen, zwischen Deutsch und Französisch, über die haben Sie ja auch schon viel nachgedacht und auch geschrieben im vergangenen Jahr zur Buchmesse in Frankfurt, als Frankreich Gastland war, einen sehr interessanten Text. Diese Unterschiede beginnen schon beim Wort übersetzen. Das finde ich ganz interessant, obwohl ja beide Wörter, das Deutsche übersetzen und das Französische traduire, beide die gleiche lateinische Herkunft haben. Aber trotzdem, sagen Sie, ist es nicht dasselbe?
Es ist schon deshalb nicht dasselbe, weil das französische Wort traduire, auf Französisch sagt man un mot savant, also ein Wort, das aus dem Lateinischen oder Griechischen kommt, ist
ein gelehrtes Wort.
Ein gelehrtes Wort. Und diese Gelehrsamkeit des Wortes führt dazu, dass zwar jeder den Sinn versteht, aber man hört ja nicht mehr, was eigentlich im eigentlichen Sinne, im ursprünglichen Sinne gemeint war, nämlich dieses Übersetzen. Nicht übersetzen, sondern übersetzen von einem Ufer zum anderen. Das ist ja ein bildlicher Ausdruck auch.
Und der ist im Deutschen sehr viel deutlicher.
Der ist im Deutschen sehr viel deutlicher, auch wenn man die Betonung da leicht verschieben muss. Also nicht mehr übersetzen, sondern übersetzen mit dem Boot von einem Sprachufer zum anderen. Diese wörtliche Bedeutung, die dahinter steckt, hört man im Deutschen. Und im Französischen ist sie wie verschwunden.
In diesem selben Text, wo Sie übers Übersetzen und Übersetzen schreiben, da schreiben Sie auch, dass Franzosen in einer weniger sinnlichen Welt leben als Deutsche. Und natürlich auf die Sprache bezogen.
Ja, und es ist etwas, was ich selbst überhaupt nicht erfunden habe oder entdeckt habe, sondern was ich in einem Buch gelesen habe von Georges Arthur Goldschmidt, Als Freud das Meer sah, heißt, glaube ich, der Titel. Das habe ich damals gelesen und ich habe immer wieder auch mal drüber nachgedacht und habe es für mich selbst bestätigt gefunden beim Nachdenken, was Georges Arthur Goldschmidt da behauptet, nämlich, dass die französische Sprache viel mehr als die deutsche geprägt ist von diesen mots savants, die aus dem Lateinischen oder Griechischen kommen. Ich kenne einen Deutschen, der schon lange in Frankreich lebt und der mir mal erzählt hat, Er habe Deutschland verlassen, weil er es nicht ertragen konnte, in einem Land zu leben, in dem es das Wort Brustwarze gibt. Also die Brustwarze im französischen Mamelon. Also da sind wirklich Welten dazwischen. Wenn ich es ins Französische rückübersetze, la verrue du sein, für einen Franzosen dieses Wort Brustwarze, das wäre also derart abstoßend für dieses hocherotische Körperteil. Undenkbar, dass im Französischen jemand sowas sagen würde, glaube ich.
Also da ist Deutsch es auf ist, jeden Fall sehr, sehr drastisch. Ob Deutsch da die präzisere Sprache ist, wäre dann die Frage, oder?
Es ist eben tatsächlich sinnlicher, aber auf eine ganz drastische Weise. Nicht auf eine hochverfeinerte, wie das vielleicht die französische Sprache wäre.
Ja, drastisch.
Also eine gewisse französische Sprache. Es gibt ja auch Rabelais und drastische Sinnlichkeit im Französischen.
Aber grundsätzlich meinen Sie ja, dass Französisch sehr viel unpräziser ist als Deutsch, auch jetzt mit Blick auf das Übersetzen. Überrascht auch so ein bisschen, weil wenn man so guckt, schon die Kinder in der Schule lernen ja ziemlich früh dieses kartesianische Denken und die Aufsätze und Referate müssen immer gleich und klar strukturiert sein und so weiter. Ja. Trotzdem sagen Sie, ist es oft unpräzise, was auch ganz tolle Autoren in Frankreich schreiben, auf Französisch.
Ja, ich habe das Gefühl, dass aus meiner Übersetzererfahrung heraus, dass das Französische da eine größere Toleranz hat, was Ungenauigkeit und gewisse lyrische Verschwommenheit, sagen wir mal, angeht. Also allerdings, ja, ist das tatsächlich etwas, was dem Klischee des Deutschen und der deutschen Sprache und der französischen Sprache widerspricht. Also dieses.
Naja, das Nebulöse würde jetzt eher zum Klischee der deutschen Kultur passen.
Ja.
Nebelschwaden und sowas.
Ist aber so aus der praktischen Übersetzererfahrung nicht wirklich, bestätigt sich nicht wirklich. Also zum Beispiel die Möglichkeiten, die das Deutsche hat, mit Vorsilben zu arbeiten, bei Verben. Eine Bewegung, je nachdem, welche Vorsilbe vorangesetzt wird, kann eine Bewegung bis ins Kleinste genau beschrieben werden, wie sie genau abläuft oder wie sich jemand im Raum verhält. Da müsste ein Franzose im Grunde lange Sätze erstmal dazu schreiben, um denselben Präzisionseffekt zu erreichen.
Sie haben mal, habe ich gelesen, 2016, Sie haben ja schon viele Preise bekommen, kann man auch mal erwähnen, als Sie den Johann Heinrich Voss-Preis für Übersetzung bekommen haben. Da haben Sie in Ihrer Preisrede von vielen kleinen Rätseln gesprochen, für die beim Übersetzen Lösungen gefunden werden müssen. Gibt es denn immer Lösungen?
Nein, manchmal gibt es auch keine, jedenfalls keine zufriedenstellenden Lösungen. Es gibt insofern immer Lösungen, als das Buch ja, die Übersetzung auch irgendwann gedruckt wird. Das wird sie trotzdem, auch wenn die Lösung, die kleine, das Detail nicht so ganz, die Entsprechung nicht so ganz stimmt. Allerdings kann man versuchen, da, wo keine zufriedenstellenden Lösungen gefunden worden sind, das auszugleichen durch andere Stellen, wo vielleicht etwas hinzukommt, zum Beispiel eine Doppeldeutigkeit, die im Original gar nicht vorkommt, die aber Sinn hat in der Übersetzung.
Und dann gibt es ja nun gleichzeitig so was Grundsätzliches wie so den Sound von der Sprache, den Klang insgesamt. Da wird es wahrscheinlich dann doch richtig schwierig, oder, das zu übertragen. Also Französisch klingt anders als Deutsch. Lässt sich dieser Klang, dieser andere Klang übertragen, übersetzen?
Natürlich was ganz Wichtiges, das ist der Rhythmus und man kann versuchen, auch in der Frage des Rhythmus und in der Frage der Satzmelodie Entsprechungen zu finden. Natürlich wird sich das anders anhören. Aber auch da gibt es, wie beim Sinn der Wörter und der Sätze, gibt es Entsprechungen. Also es wird vielleicht nicht derselbe Satzrhythmus sein, aber zum Beispiel ein ellenlanger Satz von Proust, der wird auch im Deutschen dann ellenlang bleiben müssen. Aber innerhalb dieses langen Satzes gibt es viele kleine Abschnitte, in denen man versuchen kann, die Rhythmik des Französischen einzufangen wieder oder etwas davon wiederzuspiegeln.
Manchmal spielen Sie ja auch wirklich ganz lustig mit diesen unterschiedlichen Redensarten. In Ihrem letzten Roman Kirio, da fällt er tatsächlich in die Äpfel, also tomber dans les pommes. Wie haben Sie das eigentlich in der französischen Version geschrieben?
Ich glaube, da habe ich auch tomber dans les pommes geschrieben, aber da habe ich keinen Kommentar dazu geschrieben. Ja.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen mit der Autorin und Übersetzerin Anne Weber in Paris, mit der zweisprachigen Übersetzerin und Schriftstellerin Anne Weber. Kirio, jetzt haben wir ihn gerade schon angesprochen. Und für diesen, ihren letzten Romanhelden, da scheinen ja weder Deutsch noch Französisch genug herzugeben. Also für ihn, so sagt es jedenfalls eine ihrer multiplen Erzählerfiguren in dem Roman, müsste die Grammatik gesprengt werden, neue Wörter und am besten ganz neue Buchstaben erfunden werden. Ein neues Fürwort müsste her, nur für Kirio, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, reicht alles nicht für den. Wer ist dieser Kirio?
Ja, zunächst mal, es ist ja schon erstaunlich, wenn man denkt, dass tatsächlich in diese paar Wörtchen, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, alle Erscheinungen und alle Wesen dieser Welt hineinpassen sollen. Also das wird davon erfasst, mit diesen paar Wörtern. Naja, das ist schon ziemlich viel, was da rein muss. Und mir schien es, dass Kirio so besonders ist, dass er eigentlich ein eigenes Fürwort verdient hätte. Es ist schwer zu beschreiben, auch weil es dieses Fürwort, dieses Besondere nicht gibt. Er ist im Grunde, sagen wir mal, ein seltsamer Heiliger. Ich habe mich für dieses Buch gestützt auf die alte, traditionsreiche Form des heiligen Lebens, also der heiligen Vita.
Haben Sie an eine bestimmte gedacht, an einen bestimmten Heiligen?
Ja, ich habe ein bisschen an den heiligen Franziskus mitgedacht. Und dann kam hinzu die Begegnung mit einem wirklichen Menschen, der ein bisschen auch das Vorbild ist für diese Kirio-Figur. Also es ist ein Mensch, Kirio, der ohne Arg ist, ohne jeden Arg. Das heißt, er begegnet anderen ohne jegliches Misstrauen. Und im Grunde könnte man ja sagen, vertrauensvoll, vertrauensselig. Und gleichzeitig, es ist nicht einer, der das Gute unbedingt will und verbreiten will.
Aber er tut es,
ohne es zu wollen und ohne es zu wissen.
Ja, fängt ja schon an, als Baby schreit er im richtigen Moment, um ein Menschenleben zu retten.
Ja.
Ja, und später als Erwachsener wirft er Reiskörner auf irgendwelche Schlägertypen, als wenn sie ein Hochzeitspaar wären. Also er provoziert ja auch seine Umgebung ganz ohne Absicht. Was wollten Sie eigentlich mit dieser abgrundtief guten Romanfigur provozieren?
Ja, also einmal habe ich tatsächlich jemanden kennengelernt, der das Modell dafür abgibt und der mich einfach wahnsinnig fasziniert und erstaunt hat durch sein, sagen wir mal jetzt, Gutsein, auch wenn das kein gewolltes Gutsein ist.
Es gibt tatsächlich ein reales Vorbild,
allerdings ist es natürlich dann eine literarische Figur daraus geworden und das Vorbild hat sich auch nicht wiedererkannt in Kirio. Aber es schien mir einfach ganz und gar ungerecht. Es hat mich geärgert, dass es diese Faszination immer für das Böse gibt. Also gerade in der Literatur natürlich kommen sehr wenig gute, in Anführungszeichen, Gestalten vor. Und wenn, dann sind sie meistens ziemlich langweilig. Und dass das Gute immer mit dem Langweiligen assoziiert wird, das hat mich geärgert und es hat mich gereizt, eine Figur zu schaffen, die das nicht ist und die etwas Geheimnisvolles hat. Mir scheint nämlich im Grunde das Gute, ich rede jetzt so von dem Guten und dem Bösen, als gäbe es das in Reinform, denn irgendwie muss man ja drüber reden, aber sagen wir mal, es gibt es nicht in Reinform, aber trotzdem. Das Gute erscheint mir im Grunde viel faszinierender als das Böse.
Weil es viel ungewöhnlicher ist vielleicht,
weil es erstens ungewöhnlicher ist und weil es auch für das Gute scheint mir nie einen wirklichen Grund gibt, warum jemand gut ist. Also es gibt immer Gründe, warum jemand etwas Böses tut. Also vor Gericht gibt es ja dann mildernde Umstände. Was hat dazu geführt? Es gibt immer irgendeine schlimme Kindheit, ein nicht geliebt worden sein oder irgendetwas, was dazu geführt hat, dass hier jemand böse wurde, sagen wir mal, oder etwas Böses getan hat. Aber warum ist jemand gut? Das ist eigentlich völlig unerklärlich und mysteriös.
Warum Kirio gut ist, wissen wir natürlich auch nicht so richtig. Aber was man erfährt in dem Roman, ist, dass dieser gute Kirio nicht nur Freunde hat. Es gibt da so eine Szene in der Pariser Kneipe, da gibt es so einen Typen, der hasst den richtig. Also es erinnert fast schon an den Hass, der in Deutschland den sogenannten Gutmenschen entgegenschlägt. Spielte diese gesellschaftliche oder politische Aktualität für Sie eine Rolle beim Schreiben dieses Romans über diesen guten Kirio?
Die politische Aktualität spielte keine Rolle. Allerdings ist auch das etwas, was mich ärgert, dass im Deutschen neuerdings das Wort gut zusammen mit dem Menschen, also dieses Gutmensch, ein Schimpfwort geworden ist. Also dass das Gute als etwas Verachtenswertes im Grunde angesehen wird. Das ist doch schrecklich, es ist schlimm. Ich habe beim Schreiben des Romans nicht an das Wort Gutmensch unbedingt gedacht, aber tatsächlich finde ich es im Nachhinein jedenfalls gut, dem etwas entgegenzusetzen, diesem Schimpfwort Gutmensch.
Ich glaube, Gutmensch meint das gut gemeinte, naive. Und Kirio meint es ja nicht gut.
Kirio meint es überhaupt nicht gut. Er scheint es eigentlich überhaupt nicht irgendwie zu meinen, sondern er tut einfach irgendetwas. Seine Beweggründe werden ja nicht offengelegt. Aber er ist so, wie er ist. Und natürlich ist dieser gute Mensch unterwegs in einer Welt, die nicht nur gut ist. Und er ist oft auch sehr beliebt. Und dieses Beliebtsein führt dazu, dass er bei manchen dann auch eventuell gehasst wird, weil Leute neidisch sind und nicht alle so gut sind wie er.
Naja, und ein deutscher Gutmensch kann er ja auch schon mal gar nicht sein, weil dieser gute Mensch Kirio ja in Frankreich lebt. Und dieses Frankreich ist ja das Frankreich der Gegenwart, also unser Frankreich hier, wie hier vor der Tür im 19. Arrondissement und auch woanders in Südfrankreich, da begegnet er deutschen Aussteigertypen, die sich da als Ziegenhirten versuchen. Hier in Paris sind es obdachlose Einwanderer aus Afrika zum Beispiel. Welche Rolle spielt für Sie diese Realität? Ich komme jetzt nochmal auf diese gesellschaftliche Realität zurück fürs Schreiben, für die Fiktion.
Ich bin nicht jemand, der sich sagen würde, was könnte ich denn mal für ein Buch schreiben oder was könnte ich denn mal für ein Thema nehmen, was Aktualität hat, und um daraus einen Roman zu machen. Jetzt in dem nächsten Buch, sagen wir mal, soll es um Flüchtlinge oder so gehen. Das ist überhaupt nicht meine Vorgehensweise. Aber natürlich lebe ich in einer Welt, in der es afrikanische Einwanderer hier auf der Straße und asiatische unter Umständen Metzgereigehilfinnen oder alle möglichen Leute gibt, die in das Buch hineinfinden, weil sie in meiner Umgebung einfach auch vorkommen. Es ist aber das Buch keine Antwort oder keine direkte Beschäftigung mit politischer Aktualität.
Ich würde gerne vielleicht trotzdem kurz mal in dieser Realität bleiben, in der Sie ja leben. Emmanuel Macron wurde zum Präsidenten gewählt in der Stichwahl gegen Marine Le Pen vom Front National, vom rechtsextremen Front National. Und gerade in Deutschland war da ja Riesenerleichterung und schon Begeisterung für diesen jungen, neuen, frischen Präsidenten. Hat sich Frankreich verändert seit Macron?
In den letzten Jahren hat es sich schon sehr verändert. Vielleicht hat es mehr mit diesen Anschlägen zu tun als mit der Wahl von Macron.
Mit den islamistischen Terroranschlägen.
Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass immer mehr Kluften sich bilden zwischen den Menschen. Dass früher die Pole nicht so weit auseinander lagen und dass man auch trotzdem jedenfalls noch miteinander reden konnte, ohne sich anzubrüllen oder in die Haare gleich zu kriegen. Aber was Macron angeht, hat mich von Anfang an gewundert, dass die Deutschen so angetan sind von Emmanuel Macron. Und umgekehrt ist es eigentlich so, dass die Franzosen Angela Merkel ziemlich schätzen. So dass ich mal die Idee hatte, am besten wäre es, wir würden mal einen Tausch machen. Den Deutschen den Emmanuel Macron mal schicken für eine Weile, für die nächste Legislaturperiode zum Beispiel. Und wir nehmen hier Angela Merkel mal für eine Zeit.
Jetzt doch mal zurück zum bitteren Ernst dieser Kluft oder diese Klüfte, die Sie beschreiben, diese Gräben in der französischen Gesellschaft. Welchen Beitrag kann oder sollte Ihrer Ansicht nach Literatur da leisten? Es gab ja gerade in Frankreich mal die Idee der engagierten Literatur, Literature engagée, écrivain engagé. Ist das was für Sie heute hier und jetzt in Frankreich als Schriftstellerin noch Relevanz hat?
Ich nehme wahr, dass es durchaus Relevanz hat oder wieder hat in Frankreich und vielleicht in Deutschland auch. Allerdings fühle ich mich davon nicht wirklich betroffen. Also ich denke zwar auch, dass Literatur in einem gewissen Sinne engagiert ist und dass sie etwas erreichen kann, allerdings hat das nichts damit zu tun, was man gemeinhin unter engagierter Literatur versteht. Wenn ich sage, Literatur ist auch engagiert, dann denke ich an was anderes. Also ich denke zum Beispiel daran, dass Literatur den Horizont öffnet, erweitert, dass sie Denk- und Wahrnehmungsmöglichkeiten eröffnet, ungeahnte. Oder vielleicht doch, manchmal hoffe ich, ein Buch wie Kirio, das das Gute in den Mittelpunkt stellt, warum könnte das nicht auch einen Einfluss haben? Aber im Grunde ist das illusorisch. So wie ich mal ein Buch geschrieben habe über die Bürowelt, das Angestellten-Dasein, und als das noch nicht erschienen war, habe ich mir vorgestellt, wenn die Leute das Buch lesen, dann geht eine Kündigungswelle durch ganz Deutschland und Frankreich und kein Mensch hält es mehr in einem Büro aus. Das hat aber dann nicht ganz gestimmt. Also ich denke nicht, dass Literatur in diesem konkreten Sinne irgendwas ausrichten kann.
Und wie ist es mit der Wirkmacht des Übersetzens? Also gerade zwischen Frankreich und Deutschland, also es gibt ja ganz offensichtliche Dissonanzen und manchmal auch vielleicht einfach Unverständnis, Fragezeichen. Ja, und das wäre einfach so die Frage, ob diese Dissonanzen auch mit sprachlichen Wurzeln zu tun haben könnten und ob die eben durch mehr und bessere Übersetzungen zu überwinden wären?
Ich denke schon, dass es auch sprachliche Hindernisse gibt. Es geht ja sehr viel in der politischen, ökonomischen Debatte um Schulden und dass das Wort Schulden auf Deutsch etwas mit Schuld zu tun hat, während das im Französischen völlig anders ist und überhaupt nicht der Begriff Schuld darin vorkommt, in Schulden. Also solche Dinge, die spielen mit. Ich denke aber nicht, dass man es durch Übersetzung unbedingt diese Probleme verringern kann. Also natürlich kann man so gut, so nah wie möglich am Sinn bleiben, aber man kann ja nicht jedes Mal, wenn man das Wort Schuld übersetzt ins Französische, hinzusagen, dass es im Deutschen auch gleichzeitig Culpabilité bedeutet, also Schuld im Sinne von
einem moralischen Sinne.
Ja, eine moralische Schuld.
Justiziablen Sinne. Mhm. Ne?
Im Grunde müsste man jeweils dann eine Fußnote machen, aber das machen natürlich die Dolmetscher im Europäischen Parlament nicht, die haben auch keine Zeit dazu.
Ja, und es wäre zwei Zeitgenossen aus Paris mit der Schriftstellerin und Übersetzerin Anne Weber. Wir sind in Paris in ihrer Wohnung im 19. Arrondissement. In ihren Büchern aber, da verlassen sie Paris ja auch immer wieder. Kirio, der wächst im Süden auf, in der Drôme. Ahnen schreiben sie in der Normandie. Jedenfalls erzählen sie das so im Buch. Woher kommen bei Ihnen eigentlich die Ideen fürs Schreiben? Also haben Sie sowas wie, ganz klassisch gefragt, literarische Vorbilder?
Ich denke nicht, dass man literarische Vorbilder haben sollte beim Schreiben. Es geht ja darum, etwas Eigenes zu schaffen und nicht etwas nachzuahmen, ein Vorbild nachzuahmen. Aber natürlich gibt es Schriftsteller, die ich gelesen habe, Bücher, die ich gelesen habe, denen ich mich verbunden fühle oder denen ich mich verwandt fühle.
Oder denen ihre Texte verwandt sind vielleicht sogar. Also ich denke jetzt an Kirio, da erwähnen sie irgendwann mal Italo Calvino, Pavese. Mhm. Und die Brüder Grimm kommen vor. Es ist ja auch so ein Spiel mit der Literaturgeschichte, was sie manchmal treiben, oder?
Ja, wobei es in der Literaturgeschichte ja verschiedene Traditionen gibt und im Grunde fühle ich mich nicht einer bestimmten nur zugehörig. Bei manchen Büchern fühle ich mich einer Linie, einer Tradition zugehörig, die, sagen wir mal, von Laurence Sterne bis zu Henri Michaux in Frankreich führt. Also einer, sagen wir mal, nicht realistisch erzählenden, sondern einer sehr fantasievollen, sich von der Realität auch wieder sehr entfernenden Literatur, einer spielerischen Form von Literatur.